Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute ist Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Da gehen die evangelischen Christen auf die Friedhöfe, schmücken die Gräber ihrer Angehörigen, so wie das die Katholiken an aller Seelen getan haben. Der Friedhof ist ja einmal ein Symbol der Vergänglichkeit, aber er hat natürlich auch eine Perspektive auf die Ewigkeit. Bevor es jetzt aber theologisch wird, biegen wir scharf ab und schauen uns die Sache ganz naturwissenschaftlich an. Und, zumindest für mich, Überraschung, dann hat das eine doch ziemlich was mit dem anderen zu tun. Ich sprach mit dem Physikprofessor Markolf Niemz, der in diesem Sommer ein Buch vorgelegt hat, mit dem er zu mehr Spiritualität ermutigen will, die Welt mit anderen Augen sehen. Und da geht's ganz zentral eben auch um die Ewigkeit. Herr Niemz, warum beschäftigt sich denn ein Physiker mit der Ewigkeit?
Das hat verschiedene Gründe. Da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Ich habe eigentlich schon im Studium einmal Kontakt gehabt zu diesem Begriff Ewigkeit, weil wir in einem Seminar, das war ein Seminar über die Relativitätstheorie von Albert Einstein, über das Licht gesprochen haben und ein erstaunliches Ergebnis uns erarbeitet haben, nämlich, kann ich gleich konkret werden, für das Licht hat im Grunde jede Distanz den Wert Null, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und das heißt ja im Grunde, dass für das Licht alles jetzt ist, das Licht ist sich allem bewusst. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, das Licht ist in so einer Art Ewigkeit. Und das hat mich damals stutzig gemacht. Ich habe auch meinen Professor damals gefragt, er konnte mir aber nicht weiterhelfen. Er meinte, ich müsste da einen Theologen zu befragen. Und das hat im Grunde in mir gearbeitet bis heute. Und ja, inzwischen sind ein paar andere Dinge noch dazugekommen.
Das ist ja ganz spannend, weil das Licht ja auch in allen Religionen eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur, wenn wir auf dem Friedhof eine Kerze anzünden, sondern auch, wenn wir in die Bibel schauen. Johannes zitiert Jesus mit, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt kommen Sie und sagen, das stimmt möglicherweise. Ich dachte ja ursprünglich, Physiker beschreiben Licht als Welle und Teilchen.
Also zunächst mal, dieses Zitat, denke ich, ist tatsächlich eines der wenigen, wo wir Jesus Christus wörtlich nehmen dürfen. Ich bin das Licht der Welt. Ich glaube tatsächlich, dass der Weg zu Gott über das Licht führt. Natürlich haben Sie recht, weder Gott noch Ewigkeit sind Begriffe der Physik, der Naturwissenschaften. Wir haben Bilder vom Licht und das sind gerade die beiden Bilder, die Sie nannten. Einmal, dass das Licht in einigen Experimenten sich als eine Art Welle offenbart. Und zum anderen gibt es Experimente, wo es sich als Teilchen offenbart. Aber diese beiden Bilder passen nicht zusammen, denn eine Welle breitet sich immer im gesamten Raum aus, während ein Teilchen lokalisiert ist an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Es gibt diesen sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus, also man versucht dann einfach eben dualistisch an diesen Begriff Licht heranzugehen. Heute allerdings, die meisten Physiker und Physikerinnen werden mir zustimmen, wenn ich sage, beide Bilder sind falsch. Ja, wir können uns nicht vorstellen, was das Licht ist und ich glaube sogar den Grund dafür gefunden zu haben, denn Licht breitet sich ja mit Lichtgeschwindigkeit aus und wir Menschen können aufgrund unserer Masse niemals so schnell sein wie das Licht. Das heißt, wir können niemals uns niemals begreifen, was Licht ist. Ja? Wie können wir etwas begreifen, dessen wir nicht habhaft werden können? Und das, denke ich, erklärt, dass es durchaus Sinn macht, wenn die Religionen das Licht mit etwas Göttlichem gleichsetzen.
Sie beschäftigen sich mit Religion, mit Physik, auch mit Philosophie und Sie wechseln ja in Ihrem Buch auch zwischen diesen Genres, zitieren den Dalai Lama, Sie zitieren auch den deutschen Zen-Meister Willigis Jäger. Sie sind selber evangelischer Christ und Naturwissenschaftler. Das klingt nach einigen Widersprüchen.
Also in erster Linie bin ich ein Mensch und in meinem Kopf sind natürlich verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Das ist einmal mein naturwissenschaftliches Weltbild. Ich habe gelernt, als Physiker logisch zu denken, rational zu denken. Ein Weltbild, was ich habe, das ist das erste Kriterium, was es erfüllen muss. Es muss in sich schlüssig sein. Aber ich bin auch gläubiger Christ, meine Familie, wir sind alle Christen und es ist etwas, was in meinem Kopf eben irgendwo zusammengehen muss. Und ich habe Wertvorstellungen, die Liebe und die Erkenntnis sind für mich die höchsten Werte, die es gibt in dieser Welt. Die Liebe, das ist etwas, was wir im Grunde ja im Christentum finden. Erkenntnis geht eher in Richtung Buddhismus, ich stehe auch dem Buddhismus sehr nahe. Und ja, das erklärt, das kommt alles in meinem Kopf zusammen und es ist einfach mein Ziel, wenn ich so das sagen darf, im Leben hier ein Weltbild im Grunde für mich erstmal zu entwickeln. Aber natürlich dann, wo ich jetzt überzeugt bin, dass das auch in sich schlüssig ist, es auch an andere weiterzugeben, wo wir sowohl von naturwissenschaftlicher Seite als auch eben von geisteswissenschaftlicher Seite diese Welt beschreiben und in gewissen Zügen vielleicht auch verstehen können.
Da sind wir möglicherweise bei dieser sogenannten Urwirklichkeit, die Williges Jäger meint, der mal schrieb, die Religionen böten spirituelle Wege zur Erfahrung der Urwirklichkeit, also der Wahrheit. Diese verschiedenen Wege, die es da gibt, diese verschiedenen Religionen, packen wir da die Naturwissenschaften mit dazu?
Es sind verschiedene Wege. Ich habe persönlich auch einen sehr erlebnisreichen Nachmittag mit Herrn Jäger verbracht und er hat mir ein sehr weises Bild gelehrt und zwar, er hat mir gesagt, Wahrheit ist im Grunde so etwas, was wir oben auf dem Gipfel eines Berges erkennen können. Ja, vom Gipfel eines Berges haben wir eine weite Sicht, da können wir viel sehen, können wir viel verstehen. Und die Frage ist, wie gelangen wir auf diesen Gipfel? Und da gibt es eben verschiedene Wege. Da gibt es natürlich Religionen. Ich denke sehr wohl, dass Religionen uns einen Weg zu Gott oder einen Weg zur Wahrheit zeigen können. Es gibt die Philosophie, es gibt verschiedene Lebensphilosophien, also der Buddhismus ist ja eigentlich keine Religion, sondern eine Lebensphilosophie und es gibt die Naturwissenschaften. Und wenn Sie mich fragen, ich persönlich denke sogar, dass die Naturwissenschaften in gewisser Weise eine Abkürzung zu diesem Gipfel sind, also der kürzeste Weg, weil wir vieles, was bei den Religionen in meinen Augen Ausschmückung ist, nicht haben. Also die Naturwissenschaft beruft sich ja im Wesentlichen, also die Sprache der Naturwissenschaften ist die Mathematik, das ist eine sehr klare, sehr nüchterne Sprache, hat aber den großen Vorteil, dass bestimmte persönliche Dinge, persönliche Schwierigkeiten, also gerade die verschiedenen Religionen, denken wir mal an Christentum, Judentum, Islam, die Differenzen, die ja auch zu vielen blutigen Kriegen geführt haben, beruhen letztendlich auf, in meinen Augen, wirklich Ausschmückungen, Interpretationen, die nicht auftreten, wenn wir eben die Welt mathematisch, logisch, rational versuchen zu beschreiben.
Sie haben sich ja in Ihrem Buch für 6 Herausforderungen entschieden. Ein Teil davon kann man so mathematisch, logisch beantworten. Die Fragen zum Beispiel, was kommt zuerst, Huhn oder Ei, Raum oder Zeit, Sein oder Werden. Aber wenn es dann um Gut oder Böse, Schöpfer oder Schöpfung und Liebe und Verständnis geht, womit Sie sich auch befassen, da verlässt man doch die Ebene der Naturwissenschaft.
Das ist richtig. Aber da kommt wieder das, was ich vorhin sagte, dass ich als Physiker zwar rational denke, aber als Mensch und als Christ natürlich auch Gefühle habe und mir sicher bin, dass die genauso wertvoll sind. Gerade das zeigt sich ja auch daran, dass ich Liebe und Erkenntnis ganz oben in meinem Weltbild verankert habe. Es ist richtig, die Liebe kann ich so nicht physikalisch deuten oder erklären, aber ich glaube, da werden mir alle Zuhörer und Zuhörerinnen zustimmen, die Liebe hat eine ungeheure Kraft. Und wir Physiker bauen ja im Grunde unser Weltbild auch auf dem Kraftbegriff auf. Wir versuchen die Welt zu verstehen, indem wir verschiedene Kräfte definieren und darauf bestimmte Wirkungen zurückführen. Und die Liebe ist eine Kraft. Sie ist zwar nicht messbar in physikalischen Einheiten, aber ich habe in meinem jüngsten Buch reingeschrieben, dass eben Liebe im Grunde das ist, was aus Zweien eins macht. Und so etwas finden wir auch in der Natur. Ja, wir haben verschiedene Kräfte, die genau das machen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Urkraft, nach der heute im Grunde viele Physiker und Physikerinnen suchen, dass diese Urkraft etwas mit Liebe zu tun hat, dass Liebe vielleicht ein anderer Name dafür ist, weil Liebe ja etwas ist, was im Grunde verbindet, was alles, was in diesem Universum irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner verbindet.
Kommen wir nochmal zum Anfang unseres Gesprächs. Da waren wir bei der Ewigkeit und beim Licht. Und man sagt ja auch, wenn jemand stirbt, er gehe ins Licht. Und Sie zitieren in diesem Buch und auch schon in einem vorher entsprechende Nahtoderfahrungen, die Sie sich genauer angesehen haben. Was macht das denn mit Ihnen persönlich, mit Ihrem persönlichen Glauben, frage ich Sie heute am Ewigkeitssonntag. Was kommt denn, wenn der irdische Weg zu Ende gegangen ist?
Ja, da habe ich mir gerade in den letzten Jahren sehr viele Gedanken gemacht. Meine Eltern sind vor ja, 13 Jahren kurz nacheinander gestorben. Das war ein ganz großer Einschnitt in meinem Leben. Und da hat sich sehr viel bewegt. Vorher habe ich auch mehr oder weniger in den Tag hineingelebt, habe natürlich meiner Arbeit nachgegangen. Aber mit diesem Einschnitt hat sich sehr viel in mir verändert. Und das hat im Grunde dann auch dazu geführt, dass ich Bücher zu diesem Thema schreibe. Ich möchte vielleicht einen Gedanken bringen. Ich hatte natürlich damals, kurz nach dem Tod meiner beiden Eltern, den innigen Wunsch, nochmal mit ihnen sprechen zu können, ihnen noch Dinge berichten zu können. Und dann hatte ich plötzlich eine Eingebung, die bis heute nachhaltig ist und die im Grunde mein heutiges Weltbild und auch meine Auffassung von Ewigkeit geprägt hat. Und zwar ist mir bewusst geworden, dass in einer Ewigkeit, die alles umfasst, also das ist im Grunde meine Auffassung von Ewigkeit, denn Ewigkeit umfasst alles, ist alles bekannt, da sind alle Informationen drin. In einer solchen Ewigkeit macht es keinen Sinn mehr zu kommunizieren. Denn was sollte ich denn zum Beispiel meinen Eltern noch mitteilen, wenn in der Ewigkeit alles bekannt ist? Ich möchte vielleicht diesen Gedanken noch einmal wiederholen, weil das ist wirklich ein ganz wichtiger Gedanke und würde vielleicht auch bitten, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal selbst darüber nachzudenken. In einer Ewigkeit, in der alles bekannt ist, macht es keinen Sinn zu kommunizieren, weil im Grunde das Gegenüber ja dann schon die Information hat, dieses Weiß. Und das, als mir das klar wurde, ist mir aber noch was anderes gleich in dem Zusammenhang bewusst geworden. Wenn in der Ewigkeit alles bekannt ist, sind natürlich auch all die schönen Momente, alle die Erinnerungen, die ich im Grunde, die Erlebnisse, die ich mit meinen Eltern geteilt habe, das ist alles für immer in meinen Augen im Licht enthalten. Und das gibt mir im Grunde auch Kraft und Zuversicht. Also es ist für mich nicht unbedingt ein Wermutstropfen, jetzt zu glauben, es gibt kein Leben nach dem Tod, weil das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, sondern es gibt mir Mut und Zuversicht, weil ich weiß, ich kann mit allem, was ich heute tue, ja, was ich jetzt mit meiner Frau, mit meinen Kindern, was wir an schönen Erlebnissen haben, all das, mit all dem kann ich jetzt aktiv zur Ewigkeit beitragen.
Die Welt mit anderen Augen sehen, ein Physiker ermutigt zu mehr Spiritualität, erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Kostet 20 Euro das Buch. Vielen Dank, Markov Niemz.
Ganz bitte herzlichen Dank.